Hallo und herzlich willkommen zu den Gründungsbegleitern, heute mit einer neuen Folge, und ich darf heute unseren Gast begrüßen, Carsten Schmidt. Hallo Carsten.
Hi.
Ja, wir haben heute mal eine etwas besondere Folge. Ihr seht quasi nicht uns komplett, sondern wir haben heute mal eine Aufnahme, also komplett audiomäßig das Gesamte vom Podcast. Das heißt, wer sonst immer den Videopodcast verfolgt, heute ist mal ein bisschen anders die gesamte Geschichte, aber umso interessanter. Ja, bevor wir losstarten, wollen wir natürlich erstmal wissen, wer ist eigentlich Carsten Schmidt? Carsten, erzähl mal ein bisschen was über dich. Woher kennen wir uns? Leg mal los.
Ja, ich bin auch Gründungsberater, wie ihr das seid. Da haben wir uns auch vor Jahren, 2008 oder glaube ich, als ihr gegründet habt, mal im Netzwerk irgendwo kennengelernt in Dresden. Seitdem haben wir immer mal wieder kooperiert und dann immer stärker. Gegründet habe ich selbst aber schon vor euch 2003, damals noch in der Versicherungsbranche. Sehr interessante Zeit, wer Vertrieb lernen will, nichts will. Genau. Und habe dann aber halt, weil ich über die Zeit hinweg Krankenversicherungen, diese ganzen Vorsorgeprodukte nicht so richtig dahinter gestanden habe, habe ich quasi die Gründungsberatung als Zweitstandbein aufgebaut. Und da haben wir uns dann kennengelernt. So können wir es, würde ich sagen.
Und jetzt ist es ja so, also du bist ja dann damit schon fast ein Urgestein, muss man sagen, von der Existenzgründung her. Ist ja nicht nur das Thema halt eben Finanzvertrieb, Gründungsberatung, du hast gesagt, das reicht mir nicht, es muss mehr sein, ich habe viel zu viel Freizeit. Also bist du ja in die Richtung Coworking Space gegangen, was ja total interessant ist. Du bist, betreibst ja einen Coworking Space. Und darum soll es in der heutigen Folge auch gehen. Das heißt, für unsere Gründer absolut interessant natürlich genau dieses Thema. Zum einen natürlich Gründung eines Coworking Space und zum anderen für die Gründer selbst, wann gehe ich denn überhaupt in Coworking Space? Wann macht das Sinn, für mich überhaupt reinzugehen? Aber fangen wir von Anfang an, gehen wir erstmal rein, wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, das ist auch noch der Versicherung geschuldet. Ich hatte erst eine Bürogemeinschaft und war zuständig für die ganze Einarbeitung der Trainees und Azubis, weil ich der Einzige war mit Ausbilderschein damals. Und die wurden aber nach und nach von der Rennliste genommen, wie man so schön sagt. Und alleine wollte ich mein Büro nicht halten. Also habe ich ein anderes Büro gesucht und habe über einen Makler so eine Art Coworking, das erste Coworking-Projekt, kann man sagen, in Dresden gefunden. Vom Martin, viele Grüße. Und bin da quasi erst in so einen Space mit reingegangen. Wir haben quasi ein Leerstandsgebäude, jeder sein Zimmer saniert, schön zusammengearbeitet, zusammengegrillt und sowas und gearbeitet. genau, und dann mussten wir aber aus dem Gebäude raus. Dann stand ein Dreivierteljahr Homeoffice an, weil Raumsuche schwierig in Dresden, auch damals schon. Das war so 2013. Und das war für mich natürlich als Selbstständiger sehr nachteilig, nur von zu Hause zu arbeiten. Keine Kontakte, kein Netzwerk, viel zu wenig. Und das war eigentlich die Idee, wieder ein bisschen nicht allein zu Hause hocken und mehr Netzwerken und Empfehlungen kriegen, wer braucht gerade was.
Ja.
Und da ging es eigentlich auch erstmal um eine Bürogemeinschaft schlichtweg. Und dann bin ich aber durch noch einen anderen Zufall, dass ich mit meiner damaligen Partnerin nach Lübeck gependelt bin, an ein Coworking-Projekt aus Lübeck geraten. Die waren sehr kooperativ und wollten einen Standort in Dresden haben. Und deswegen haben wir da sozusagen mal zusammen angefangen. Also wir hatten durchaus Unterstützung, sozusagen so gemeinsame Ideen, Pools, und haben die übereinander gelegt und geguckt, was wir da zusammen hinkriegen. Haben das auch 5 Jahre so gemacht. Und dann gab es wieder bei dem damaligen Standort von dem Gemeinschaftsprojekt wieder einen Eigentümerwechsel und alles neu gewürfelt. Und da haben wir das dann endgültig komplett alleine übernommen mit Mitgliedern.
Ja.
Da habe ich dann gesagt, wer will mitgründen, ansonsten höre ich auf. Weil es war damals noch als Verein organisiert, sehr viel Arbeit in seiner Freizeit. Das alles ehrenamtlich zu machen, so ein Space war viel. Und haben aber zum Glück welche aus der Community mitgegründet. Und dadurch ist es heute eigentlich zwar als Firmenkonstrukt, aber durchaus eher so als ein Biergebilde zu sehen. Wir brauchen ja eine Rechtsform, deswegen gibt es die GmbH.
Ja.
Aber wir arbeiten nicht so.
Okay.
Sehr spannend. Sonst macht jeder mal was mit. Also selbst Blumen mal auf den Balkon setzen oder sowas machen die Leute teilweise auch selber.
Ja. Also wirklich organisch gewachsen, das Gesamte.
Ja, genau. Das ist sehr organisch. Wir haben mal mit 200 Quadratmetern angefangen, sind heute bei 1300
Wahnsinn.
Ungefähr.
Ja.
Und immer so, wie wir es in unserer Freizeit neben der Gründerberatung oder den anderen, ihr anderen Job, also einer ist zum Beispiel Grafikdesigner, einer ist noch Head of Marketing bei einer IT-Firma. So wie wir das immer stemmen konnten, haben wir einfach immer stur weitergewachsen.
Cool. Also was du jetzt auch schon gesagt hast, das ist ja auch von dir gewesen und was ich total interessant finde, schon 2013, wo du gesagt hast, ich brauche das Netzwerk, ich brauche eigentlich Leute um mich rum, wo die Idee war, ich gehe in einen Coworking Space, ich will nicht zu Hause sein, weit vor Corona, muss man ja sagen, weil wir das ja in unserer letzten Folge hatten wir auch so mit das Thema halt eben Büro-Thematik, Homeoffice, New Work, viele wollen eigentlich ja wieder diese soziale Nähe zu anderen Personen haben und das hattest du ja letztendlich dann schon 2013, schon davor, wo du gesagt hast, ich suche andere Leute. Wie ist es für dich jetzt auch so von der Zeit her? Hat sich die Mentalität geändert von den Leuten, die ins Coworking Space gehen? Sind es noch die gleichen Leute? Gibt es ein anderes Nutzungsverhalten, was du vielleicht auch festgestellt hast? Was sind so die Empfehlungen vielleicht auch für Gründer, die jetzt überlegen, macht es Sinn, in Coworking zu gehen?
Viele Fragen auf einmal. Versuchen wir es mal zu sortieren, ansonsten erinnere mich, wenn ich was vergessen habe.
Ja.
Änderung ist vielleicht, oder so der Werdegang ist vielleicht ein spannendes Thema. Also als wir damals in dem Urprojekt noch mit den anderen Leuten zusammen angefangen haben, das war ja so 2010, da kannte niemand in Dresden den Begriff Coworking. Mhm. Das war viel zu englisch, das kannst du hier in so einer Altstadt nicht bringen. Wir haben dann selbst, als wir 14 unseren Community Space aufgemacht haben über den Verein, die ganzen 5 Jahre immer damit zu kämpfen gehabt, dass überhaupt jemand rausfindet, dass es existiert und dass es diese Arbeitsformen gibt.
Ja.
Das war da einfach nicht so Mode. Insofern waren, glaube ich, da die Gruppen eher so jüngere, viel so aus dem alternativen Bereich. Ich will was ganz Neues machen, die Welt verbessern. Die haben eh viel online geguckt und waren schon digitaler unterwegs, könnte man sagen. Ja. Und natürlich die ganzen ITler selber, die ja digital hochziehen, unterwegs sind. Das war dann vielleicht stärker. Heute möchte ich das viel breiter, also vom Versicherungsangestellten. Mhm. Also Versicherungsanwälte hatten wir auch schon da. Genauso klingt langweilig, ist aber mega spannend mit denen zu reden. genau, also es ist wirklich durch die Bank, wir haben nicht wirklich eine Ausrichtung. Man kann wirklich sagen, es ist branchenübergreifend und eher so ein Thema heute von wegen vielleicht auch, wie die Jobs sich gestaltet haben. Wir haben auch einige Heimkehrer.
Ja.
Die sozusagen Bundesländer gewechselt haben, um Job zu kriegen und jetzt aber zurück zur Familie wollen und dadurch dann in der Firma bleiben, aber bei uns einen Arbeitsplatz suchen. Also wir haben mittlerweile enorm viel Angestellte, das war gar nicht unser Ziel.
Okay.
Aber wir haben über 50-60% Angestellte mittlerweile im Space.
Wow.
Würde ich sagen, wenn das mal reicht. Insofern ist mein Netzwerkgedanke so ein bisschen in den Hintergrund getreten oder nicht mehr so stark, wie er am Anfang war, für mich als Selbstständiger mit Selbstständigen zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, weil was dann jetzt entsteht, ist, wie man jetzt Angestellte inspirieren kann, zum Beispiel zu gründen und mal ein paar Ängste rausnehmen übers Geld, über Papa hat gesagt und sonst. Genau, also es ist eigentlich schon ganz spannend, wirklich mal so eine, also auch der Austausch ist dann einfach breiter geworden und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, weil das war eigentlich immer was wir gerne wollten. Wir wollten nie ein reiner ITler, ein reiner Architekten-Space sein.
Ja.
Und den Mix versuchen wir auch immer weiter zu treiben. Wir haben jetzt tatsächlich einen Standort spezialisiert für Psychologen und Therapeuten, aber das liegt ein bisschen an den speziellen Bedingungen, die dort rechtlich herrschen. Das hat nichts mit unserem Community-Wunsch zu tun.
Hm.
Genau. Habe ich was vergessen?
Also was ich jetzt total interessant fand, ist natürlich, dass sich das total gemischt hat von der Zielgruppe her. Na, also dass ihr viele Angestellte auch mit drin habt. Wie ist es jetzt preislich mal für die Sache für so einen Gründer? Ab wann lohnt sich das für einen, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt raus aus meiner, sagen wir mal, meinem Homeoffice-Büro, was ich vielleicht habe als Einzelunternehmer. Wir haben ja relativ viele in diesem Bereich, die sagen, gut, ich trage ja sowieso letztendlich schon mal die Miete für meine Wohnung. Wann macht es Sinn? Und wo liegen wir denn so circa, wenn ich mich bei einem Coworking Space einmieten würde?
Also ehrlicherweise, es macht schon Sinn, wenn die Kündigung auf dem Tisch ist.
Mhm.
Weil ich kann ja nicht früh genug netzwerken. Netzwerke brauchen ihre Zeit. Du kennst es ja vom BNI,
ja,
wo du Mitglied bist. Da sagt man ja auch so, wenn ich ins BNI reingehe, ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis dann die Empfehlungen wirklich fluffiger laufen, ist völlig normal, weil die Menschen müssen dich kennenlernen, wissen, was du machst. Vertrauen aufbauen und dann empfehlen sie dich ja auch, aber das geht ja nicht von heute auf morgen.
Ja.
Insofern könnte man sogar sagen, also wenn die Kündigung auf dem Tisch ist und du gründen möchtest, komm zu uns. Das muss auch nicht immer gleich Geld kosten. Wir sind ja tatsächlich aus dieser sozialen Schiene, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, ja, entstanden und haben da auch noch einen ziemlichen Anteil drin. Wir haben zum Beispiel bis heute so kostenfreie Testtage, die du dir auf die Webseite buchen kannst. Wir haben auch Gemeinschaftsfrühstücke, wo du einfach mal vorbeikommen kannst, gucken, wer ist da, passt das zu mir, könnte mir das netzwerktechnisch helfen oder nicht.
Ja.
Genau. Und ansonsten haben wir es auch extra versucht, preiswert zu halten. Bei uns geht das schon ab, gut für Gründer gedacht, 35 Euro brutto, also inklusive aller Steuern, los. Das sind dann 2 Tage im Monat. Dafür kannst du aber zum halben Preis die Meetingräume buchen. Wenn du also Kunden hast und die nicht zu Hause empfangen willst, kriegst du nur, weil du diesen Mindestbeitrag bei uns zahlst, schon den Meetingraum für die Hälfte, um dann zum Beispiel deine Kundentermine direkt loslegen zu können. Und mindestens deswegen wäre es ja auch interessant, weil viele wollen A, nicht die Adresse zu Hause haben, Impressumspflicht auf der Webseite,
das ist
ein Riesenthema. Und andere wollen auch nicht zu Hause ihre Gäste empfangen. Also ist ja jetzt egal, ob Yoga-Lehrer oder Finanzberater. Wenn man da in einem Meetingraum sitzt und mit den Kunden ein Whiteboard und alles verfügbar hat oder ein Beamer, was auch immer man braucht, ist natürlich einfacher. Und über diesen Mindestbeitrag sozusagen kannst du dir die Ressourcen direkt mit eröffnen und wozu denn kaufen.
Das ist super. Aber da sprichst du was Spannendes an. Wir haben tatsächlich auch eine Zuhöreranfrage auch mit dazu bekommen zu dieser gesamten Thematik. Du hast es schon angesprochen, das Thema halt eben der Anschrift, Unternehmensanschrift. Das heißt also, ihr gebt sozusagen auch die Möglichkeit, dass man sich als Unternehmen dort mit anmelden kann letztendlich und dass es im Impressum als Firmensitz mit drin ist. Und es wäre bei euch bei dieser bei dem Mindestangebot schon mit drin oder gibt es da eine Sonderregelung? Wie verhält sich das und gibt es da nochmal extra Abstufung, jetzt kommt die nächste Frage natürlich, zur Rechtsform. Weil wir haben ja immer die unterschiedlichsten Leute, wir haben ja Freiberufler, Einzelunternehmer, aber dann gibt es ja doch mal jemanden, der sagt, ich habe eine UG oder GmbH.
Genau,
und dann also ist ja
UG, GmbH-Gründung, die müssten halt wenigstens den, oder eigentlich auch jeder, wir haben dann immer noch so einen Zusatz, also wenn man auf die Webseite geht, kann man dort einfach gucken, suche mir einen Tarif, der zu mir passen könnte, zum Beispiel ich komme 2-mal im Monat, 10-mal im Monat oder ich will 24/7 Zugang haben, weil meine Kundentermine abends sind. Und dementsprechend, je nach Tarifgröße, steht das schon dabei, Geschäftsadresse ja oder nein. Und man kann es aufbuchen, da wo nicht. Bei dem 35er zahlt es halt noch 25 netto, also nochmal 30 Euro extra.
Okay.
Für die Geschäftsadresse, beziehungsweise vielleicht nochmal extra, wenn wir es nachsenden müssen. Wir haben ja manchmal auch Leute, die hier eine zweite Niederlassung, GmbH oder sowas aufmachen. Und für Nachsenden musst du natürlich nochmal extra bezahlen. Aber das geht dann einfach nach Aufwand. Aber so grundsätzlich, wer bei uns sein Gewerbe meldet und den entsprechenden Tarif hat, hat das dann quasi schon mit drin. Genau. Und die kleineren Tarife, das sieht man dann einfach an den Tarifoptionen. Geschäftsadresse dazu buchen, ja, nein. Wenn die vorhanden ist, musst du es anklicken, wenn du es möchtest. Und zahlst dann nochmal was extra.
Okay. Genau. Und die buchen bei euch, also wenn man jetzt mietet, kann ich dann monatlich kündigen die gesamte Sache oder wie verhält sich da vom Vertragsverhältnis bei euch generell?
Die Coworking-Mitgliedschaften sind sehr flexibel von einem Monat zum Ende des Monats. Also würdest du jetzt im Juni kündigen, wärst du Ende Juli raus.
Ja.
Die Büros haben teilweise noch ein bisschen länger von 3 Monaten, was im Gewerbe extrem kurz ist. Bei uns sind ja eher, also im Gewerbe sind ja eher 1, 3, 5 Jahre Mietverträge, völliger Standard, teilweise 10. Ne? Und deswegen sind wir, was das angeht, dann auch nochmal sehr viel flexibler. Wenn ich nicht weiß, ob ich das erste Jahr überstehe, ist ein Coworking Space zum Beispiel dann schon viel interessanter, weil da muss ich auch nicht privat nachhaften, falls ich aufgebe und die Miete noch weiter zahlen. Wenn ich einen 5-Jahres-Vertrag hätte, zum Beispiel in meinem Finanzvermittlerbüro.
Ja.
Ne? Genau.
Absolut spannend, weil das wirklich immer viele Gründer ja auch fragen. Ne? Das gesamte Thema, soll ich jetzt letztendlich ein Büro anmieten? Gerade, wie du schon gesagt hast, die Laufzeitverträge, die halt eben bei Gewerbemietverträgen drin sind, ist halt eine Bindung, die ich halt mit eingehe darüber. Und dann ist es natürlich eine schöne Alternative dazu.
Ja. Ne? Wenn ich noch ergänzen darf, es kommen direkt noch die nächsten Fallstricke dazu. Weil Gewerbe, wir haben ja im Privatmietrecht sehr viel Kundenschutz für die Mieter.
Ja.
Sagen, ne? Das gibt es im Gewerbe nicht. Und wenn man dann denkt, mit meinem Vermieter hatte ich immer recht, wenn ich dies und jenes in der Nebenkostenabrechnung diskutiert habe, das gibt es im Gewerbe so nicht. Also bei uns stehen zum Beispiel so Sachen drin, wie dass die über die Nebenkostenabrechnung auch Reparaturen an Heizungsanlagen mit abrechnen dürfen. Das ist eine ziemliche Nummer im Risikomanagement. Und auch solche Sachen können passieren. Also insofern, wenn ihr Mietverträge auch einzeln angehen wollt, bitte geht zum Anwalt und lasst es euch erklären, ganz genau. Es kostet 600, 700, 800 € zumindest bei uns immer. Wir haben eine sehr gute Anwältin. Aber man weiß wenigstens, auf welches Risiko man sich einlässt. Und wenn man das nicht will, dann geht mal zum Beispiel auch zum Coworking Space, weil dort ist eigentlich ziemlich einfach transparent, was drin ist und was nicht. Zumal man auch die ganzen anderen Hassel wie Strom, Internet und sowas alles nicht machen muss. Machen ja alles wir.
Das läuft alles über euch.
Du kommst da einfach nur und machst deinen Job.
Ja.
Und das ist auch noch was für die Selbstständigkeit. Ich kann halt das machen, was ich eigentlich gründen will und nicht Verwaltung.
Ja.
Wir haben ja früher gerne in der Beratung immer sowas gesagt: 60% deiner Zeit ist maximal Kundenzeit, der Rest ist Verwaltung.
Richtig.
Das kannst du optimieren, indem du im Coworking Space gehst, weil du einem wegen weniger Verwaltung machen musst.
Also absoluter Vorteil. Auch gegenüber Finanzamt letztendlich, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe halt eine Rechnung da drinne und muss mir nicht extra erst durchwühlen und sagen, da habe ich meinen einen Raum vielleicht in der Wohnung und da geht es, oder ich muss mit dem Vermieter
Genau, wer ist
klären,
anerkannt?
darf ich überhaupt
Genau.
richtig? Ne, das ist ein anderes großes Thema. Und ja.
Geht sogar noch weiter. Die größten Ängste bei mir bei Einzelgründungen sind ja auch gerne Buchhaltung. Ich muss keine Möbel kaufen und Abschreibungsregeln lernen für Möbel.
Stimmt, hast du
Ist
alles
ein kleines Detail, aber
da?
vielleicht auch ganz nett.
Oh, das ist aber noch eine spannende Frage. Wie ist das dann eigentlich? Habt ihr ein Archiv bei euch? Jetzt mal angenommen, es gibt wirklich einen Kunde, der sagt, okay, ich bringe jetzt meine Unterlagen vielleicht sogar noch mit und will die dort irgendwie mit abschließen, weil das ist ja auch noch so ein Thema Datenschutz. Sowas
Das
habt ihr
wäre
noch
ja
nicht.
unsere Datenschutzhölle. Die
Ja.
möchten wir bitte umgehen. Es gibt natürlich Berufsbilder wie Anwälte zum
Ja.
Beispiel, die sehr viel auch immer noch Papiergerichtsakten haben. Für die wird mir immer empfehlen, keinen Einzelplatz, sondern also entweder dann zu Hause die Aktenschränke, wenn das irgendwie zulässig ist, da muss jeder seine Vorschriften prüfen.
Ja.
Oder auch Ärzte, Psychologen etc. Entweder haben sie woanders noch Räume, die sie abschließen können und sitzen dann bei uns, um jetzt ihre Verwaltungstätigkeit im Open Space zu machen, also im Großraumbüro. Aber mit deinen Klienten in der Therapie willst du ja auch nicht da sitzen und du willst, und auch die Klienten wollen vielleicht nicht immer wissen oder nicht sehen, dass wir sehen, wer Klient ist.
Ja.
Deswegen an manchen Stellen macht es auch durchaus Sinn, ein komplett eigenes Büro zu machen. Oder dann halt, wenn wir das Büro geben, dann bringst du halt deine Spezialschränke selber mit. Die müssen ja nochmal spezielle Anforderungen erfüllen wegen Datenschutz. Oder wir kaufen sie zu und du buchst es auf und zahlst es bei uns ratierlich ab. Also wir
Okay.
versuchen schon, soweit wir können, immer den Menschen entgegenzukommen. Wenn du jetzt unbedingt der Meinung bist, du bräuchtest noch ein Hängeregister und Rollcontainer damit, dann kannst du die aufbuchen und dann abstottern über ein Jahr in der Regel und dann ist das quasi mit inklusive im Raum.
Okay, cool. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten, viele positive Effekte für Gründer, die wir jetzt ja auch mit benannt haben, für so einen Coworking Space. Mal eine Frage jetzt nochmal mit rein von den gesamten positiven Effekten. Wir hatten ja, um diese Folge zu kommen, in der Vorfolge viel über das Thema Büromöbel, Einrichtung etc. gesprochen. Achtet ihr da jetzt auch konkret nochmal mit drauf bei der Einrichtung von so einem Coworking Space? Also was weiß ich, Tischhöhe, Sitze oder gibt es da auch noch irgendwelche Sachen, wo
Ach
ihr
so, ja
sagt?
klar, Arbeitsplatzvorschriften müssen wir ja genauso
Ja.
beachten. Es gibt auch immer mal wieder Versuche von Leuten, die Räume selbst zu gestalten, also umzustellen, die. Und da muss ich dann auch sagen, du, Fluchtweg, kannst eben Schreibtisch bitte wieder zurückstellen, das geht in dem Zimmer nicht anders. Ich verstehe, wenn einem das manchmal persönlich besser gefällt, aber spätestens, wenn es Angestellte sind, also wenn das ein Freiberufler für sich macht, naja, okay, wer soll den verklagen? Aber wenn das die Angestellten von Konzern XY machen, dann haben wir teilweise sogar Besichtigungen oder müssen Videos oder Fotos einschicken, von wegen, da sind die Brandschutzmaßnahmen, könnt ihr bei uns mieten oder nicht. Bis
Ja.
hin zu, ist euer WLAN-Hackerangriff gesichert und weiß ich nicht so. Also es gibt durchaus
Ah, Thema Cybersecurity ist
Business-Risiken.
natürlich auch wahnsinnig
Genau, gibt es
wichtig,
auch
ja, richtig.
Fragen. Wie funktioniert das WLAN? Kann ich mein eigenes WLAN haben? Solche Fragen gibt es auch.
Ja.
Also da ist immer so das Beste tatsächlich anfragen. Wie man vielleicht schon raushört, wir machen ja echt viel möglich und versuchen auch immer alles. Und wenn das geht, suchen wir immer eine gemeinsame Basis.
Ja. Ne? Jetzt hat sich ja der Markt auch entwickelt von den Coworking Spaces. Also wo du angefangen hast, hast du ja gesagt, gab kaum welche. Ne? Ich kenne das noch aus der damaligen Zeit. Wir hatten auch früher mal einen Blogbeitrag gemacht vor ewigen Zeiten. Da fing das gerade erst mal an. Jetzt gibt es ja mehrere Coworking Spaces. Das heißt also, ja, auch die Gründer haben die Möglichkeit zu entscheiden, wo gehe ich hin. Meistens wahrscheinlich auch von der Entfernung her, dass sie eine geringe Anreise haben. Wenn du jetzt Tipps geben könntest und sagst, okay, wenn ihr schon nicht zu uns kommt, auf was sollte jetzt ein Gründer achten, wenn der sich einen Coworking Space raussucht? Was sind so deine Top 3 oder Top 5 Dinge, wo du sagst zum Gründer, ey, wenn du in einen Coworking Space gehst, das sollte das Coworking Space anbieten, das sollten die mitbringen, dann bist du bei einem guten Dienstleister oder zumindest bei einem guten Angebot dabei.
Genau, da hast du schon einen schönen Nebenbegriff drin gehabt, Dienstleister. Es wird halt gerne das Coworking auch von Dienstleistern wie Regus mit benutzt als Begriff. Also wir merken ganz genau, wer zum Beispiel auch, also um jetzt konkrete Leute zu nennen, aber es gibt auch, man sieht in den Google-Anzeigen, dass auch auf dieses Wort optimiert wird.
Okay.
Von Leuten, die eigentlich gar kein Coworking-Space sind, weil die haben kein Community-Manager, die machen kein Frühstück. Du gehst da hin, klar, du hast Empfang, Telefondienst, aber das sind Dienstleister.
Ne? Ja.
Das würde ich auf jeden Fall unterscheiden zwischen einem reinen Büro-Dienstleister und einem Coworking-Space. Und dann würde ich auch immer, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Wunsch ist eigentlich vernetzen, Erfahrungsaustausch, motivieren, Tipps kriegen, dann würde ich immer den Coworking-Space bevorzugen. Zumal, was ich so mitkriege, sind die Bürodienstleister auch nicht so viel billiger, wenn nicht teurer. Wo es dann Mehrwert.
Okay.
Weil ich brauche ja eigentlich als Gründer Connections.
Auf jeden Fall.
Wenn ich Kunden kriegen will, muss ich rausfinden, wo die sind. Und in einem Büro, wo auf einem Gang, wo jeder sein Büro auf Arbeit geht und abends wieder abschließt und nach Hause geht, und man, wo entsteht das dann? Genau, deswegen eher so. Und was das angeht, dann würde ich jetzt einfach. Da gibt es nämlich gar nicht so viele in Dresden, die tatsächliche Coworking Spaces sind. Es gibt immer mal noch so kleinere Projekte, sowas wie Gemeinschaftsbüros, die auch damit werben, Coworking-Tisch und so. Das ist total okay. Das ist ja so die Wurzel des Ganzen. Freue ich mich auch immer, wenn noch mehr Leute Platz teilen und nicht nur wir. Weil es ist ja schon so ein Ressourcenthema auch, bis ins Ökologische rein, nicht nur finanziell. Und dann würde ich mir entweder so eine kleine Bürogemeinschaft suchen, die damit vielleicht bei Kleinanzeigen eine Anzeige geschalten hat, damit wenigstens ein bisschen echtes Miteinander wie entsteht.
Ja.
Oder eben dann halt zu Spaces wie jetzt uns vom Quartier oder halt dann zum Impact Hub gehen.
Ja.
Die sind natürlich auch nochmal größer aufgestellt. Das könnte zum Beispiel interessant sein, wenn ich eh so ein Digital Nomad bin. Ich war jetzt gerade erst selber in Budapest und bin dort am Impact Hub vorbeigelaufen. Das können wir nicht leisten.
Ja.
Also wenn du Mitglied bist und europaweit unterwegs in jeden Space gehen kannst, das ist cool.
Ja.
Kann man nicht sagen. Ist eine andere Preisstruktur, aber das muss ja jeder dann für sich entscheiden, was eigentlich gerade seine Gründung, sein Interesse, sein Lebensstil ist und welcher Space dann warum passt.
Okay, das heißt also zum einen als Tipp auf jeden Fall Unterscheidung, Bürodienstleister oder halt eben wirklich ein Coworking Space, das rauszufinden, zu gucken, für mich als Gründer, was will ich? Bin ich halt eben, wie du schon gesagt hast, digitaler Nomade, bin ich international unterwegs oder sowas? Dann vielleicht eher ein größeres Coworking oder bin ich vielleicht regional unterwegs, brauche den Austausch, dann eher dahin. Was mich jetzt auf jeden Fall nochmal interessieren würde, wenn wir dich schon da haben und du in Coworking Space ja auch gegründet hast, über einen langen Zeitraum aufgebaut hast, das Gesamte. Vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen Gründer, der sich mit der Idee auch mal trägt, vielleicht kennt auch andere Gründer, selber einen Coworking Space zu gründen. Was hast du denn da für Tipps? Ich meine, du hast ganz viel Erfahrung gesammelt. Wo sagst du, oh mein Gott, achtet bitte auf diese Sachen und versucht vielleicht diese Fehler zu umgehen, die ich selber gemacht habe.
Also wie das ja manchmal so ist, ne, wenn man so die Erfahrung nicht gemacht hat, denkt man, wird schon irgendwie. Und wenn man sie gemacht hat, denkt man, oh, warum habe ich das gemacht? und solche Tage habe ich auch jedes Jahr. Insofern würde ich vielleicht, wenn es so ein Tag ist, erstmal davon abraten, das zu gründen. Aber ehrlicherweise, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, ich finde das ja aus sozialer, aus Unterstützungs-, aus ökologischer Sicht total sinnvoll. Kalkulation ist alles, wirklich. Und das haben wir immer wieder lernen müssen, Preise nachzuziehen, wo immer, wenn wir gedacht haben, jetzt haben wir die Preise schon angehoben und kommen jetzt hin, es war immer noch zu wenig. Also wenn man sich bei manchen anguckt, was die für Preise haben über uns noch, dann ist das auch durchaus berechtigt,
ja. Wenn
man sieht, wie die Strukturen sind. Wir können unsere Preise nur aufgrund unserer Nebentätigkeit so niedrig halten. Wären wir Vollzeit dort Angestellte, wären die auch anders.
Ja.
Also das ist halt auch so ein Ding, Kalkulation ist dort echt alles, was du auf dem Platz, die Räume, also Lage, wie bei der Gastro, könnte man sagen. Irgendwo ein Seitengässchen in Pusemuckeldorf, schwierig. oder halt auch, selbst wenn man, es gibt ja auch so Coworking-Bewegungen auf dem Land, wenn man das machen möchte, finde ich auch total cool und spannend, so Dreiseithof wieder ausbauen und sowas.
Ja.
Aber dort ticken die Marketing-Sachen dann anders. Ne? Da musst du halt gucken, okay, wo bin ich, welches Marketing für welche Region oder für welchen Anwendungsfall, und immer die Kalkulation. Und lieber dreimal weiterziehen und nochmal suchen, statt zu denken, ich will jetzt gründen, ich unterschreibe jetzt einfach den Mietvertrag. Mhm. Weil ein paar Fallen habe ich vorhin schon genannt, Nebenkostenabrechnung, die können wirklich reinziehen. Gehaltskosten nicht zu unterschätzen. Der Aufwand dahinter ist überhaupt nicht zu unterschätzen. den kann man eher, alles was ihr schätzt, nehmt einfach das Doppelte. Und dann kommt ihr vielleicht so ungefähr an die Hälfte des Aufwands. Weil es gibt immer wieder Sachen, es sind halt viele Menschen und es gibt Bedürfnisse und auch da gibt es immer wieder miteinander zu reden und Verhandlungsbedürfnis, und das ist total schön und spannend, aber es braucht halt seine Zeit. Und dann ist ja die Frage, wie viel Zeit habe ich dafür?
Ja.
Also auch das Personal ist da, um das abzufangen.
Ja.
Genau. Und die Flächen, also die Vermieter in Dresden zumindest, die uns bisher begegnet sind, sind manche immer noch sehr, sehr schwierig von den Preisen her.
Mhm.
Also was die immer noch wollen, obwohl ja immer mehr große Flächen leer wären in meiner Wahrnehmung, haben die noch nicht so ganz die Preisschraube entsprechend zurückentwickelt.
Okay.
Also gerade finde ich es auch zumindest in Dresden preislich mega schwierig. Was ein Boost sein kann, ist, wenn man sich das traut und man das Eigenkapital hat, direkt einfach, also vielleicht mit 300.000, vielleicht lieber mit 500.000 direkt zu starten.
Ja.
Also im Sinne von, ich habe meine Miete vorfinanziert, die Möbel vorfinanziert und mein erstes Gehälter vorfinanziert und kann dort einen ganzen Tag da sein und rocken, Marketing machen und mich wirklich auf die Aufgabe konzentrieren. Wer sich das traut, yippie.
Mhm.
Wer peu à peu aufbauen will, der muss dann halt Stück für Stück wachsen. Wir haben das ja zum Beispiel so rum gemacht. Wir haben mit 3.000 Euro Kapital angefangen. das heißt natürlich, dass das entsprechend, wie wir sagen, so schön, Zeit ist Geld.
Ja.
Und da wir kein Geld hatten, brauchten wir Zeit.
Sehr gut.
Kommt mir entgegen in meinen Bastel-Hobbys. Ich werke gerne.
Ja.
Für mich war das eher so eine Hobbyentwicklung, aber das muss man sich dann schon bedarf, weil wenn du offen hast, dann muss die Toilette sauber sein bei der Veranstaltung.
Ja.
Dann geht die auch mal kaputt oder die Kaffeemaschine geht nicht und irgendwas, und es raubt dir jedes Mal Zeit von dem, was du eigentlich dachtest, was du heute machst. Oder es kommt ein Tagesticket rein, bist du dann da, kannst einen Empfang nehmen. Bei der Eventbuchung hat was nicht geklappt, musst du was nachbesorgen. Oder alleine, bis man Angebote von Caterern kriegt, manchmal 2-3 Wochen ins Land. Du bist nur am Hinterher telefonieren. Es ist schon aufwendig. Also das. Aber es soll nicht zu negativ klingen. Eigentlich macht es ja Spaß. Ich meine, ich mache es ja seit 2014 und dann mit mehr Verantwortung in die eigene Firma rein. Jetzt ja auch schon seit 2019. Durch die Krise hindurch haben wir auch dran geglaubt. Also jetzt mit Corona-Zeiten. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt mal, also vielleicht noch nicht dieses Jahr, das wäre noch so ein Ding, ich würde jetzt mal vorsichtig die Wirtschaft beobachten, weil wir hatten jetzt das letzte halbe Jahr ganz schöne Delle in Anfragen und auch Eventmanagement ist auch ein ziemlicher Umsatzanteil, fehlt uns dieses Jahr komplett. Also da würde ich auch nochmal gucken, kann ich das Timing noch optimieren?
Ja.
Also nicht nur die Kosten, insofern, wenn man jetzt gerade keine günstige Fläche findet, würde ich sagen, yippie, dann warte ich halt drauf und gründe lieber nächstes Jahr, vielleicht ist die Wirtschaft dann doch ein bisschen besser. Und weil es gibt auch nichts Schlimmeres als eine leere Fläche, die ich jeden Monat bezahlen muss und es kommt kein Geld rein.
Ja, das ist natürlich das Risiko, was komplett
genau, da drin ist. Gerade mit solchen Sachen hat man ja dann schnell mal eine GmbH, dann gibt es andere Vorschriften und dann kommt der Steuerberater und sagt, wie ist das eigentlich mit Insolvenzverschleppung?
Ja.
Gut, wenn er es merkt. Aber so 2 Jahre eine GmbH abwickeln will auch niemand, deswegen würde ich sagen, vorbereiten.
Mhm.
Da ist wirklich eine gute Vorbereitung, ist echt viel wert. Und die Lage, der Preis, der Vermieter selber, auch die Kommunikation mit dem Vermieter.
Ja.
Und eben die Vorlaufzeit sich zu nehmen, das genau ein bisschen auszuarbeiten und gegebenenfalls auch Förderungen, Kredite und Beteiligungen mit reinzunehmen.
Ich wollte es gerade sagen, weil du es ja auch angesprochen hattest, es gibt ja auch teilweise auch von den Ländern, Bundesländern entsprechende Förderungen. Wir in Sachsen hatten ja auch dazu entsprechende Förderungen mit drin. Also zusammenfassend ganz wichtig für den Gründer, nehmt euch Zeit, das finde ich wunderbar, dass du das gesagt hast. Prüft halt eben auch wirklich, wollt ihr das in einer größeren Variante machen, habt ihr den Kapitalbedarf? Und vor allen Dingen, wenn ihr es selber aufbauen wollt, ich meine bei dir, du bist handwerklich immer dabei. Wenn du natürlich zwei linke Hände hast, solltest du dir dreimal überlegen, ob du das machen möchtest, die gesamte Geschichte. Nicht, dass man sich dann ein Ding ans Bein bindet und danach sagt, oh mein Gott, was habe ich jetzt hier eigentlich losgetreten. Und was ich auch schön fand, wo du gesagt hattest, das Zwischenmenschliche ist halt eben nochmal ein ganz großer Fakt. Ne? Das, was viele Gründer, wie ich finde, immer ausblenden und sagen, ja, das ist ja ganz easy, dann kommen die Leute dahin. Aber gerade so simple Sachen wie Toiletten reinigen, da funktioniert die Kaffeemaschine nicht. Absolutes Thema, also nochmal an alle Gründer. Ja, das sollte man nicht unterschätzen, wirklich das Daily Work, was dort operational mit anfällt. Jetzt hast du ganz viel auch dazu erzählt, zum Thema Gründung. Und zu deinem Coworking Space. Aber was die Zuhörer jetzt noch gar nicht wissen ist, wie heißt denn das Coworking Space? Wo findet man das denn überhaupt? Erzähl dazu nochmal was.
Es heißt Quartier 22 und ist eigentlich in der Neustadt. Mhm. So Ecke Bautzner, Rotenburger als Haltestellenhinweis. Vielleicht da ist auch so ein Rewe in der Nähe, ein Parkhaus, kann man eigentlich gut finden. Ist also auf der Bautzenstraße 22, deswegen das Quartier 22 ist einfach unser Ursprungsort noch als soziales Projekt damals. Deswegen wollten wir diese Nummer ein bisschen miterhalten. Wir haben dort mehrere Flächen im Vorder- und im Hinterhaus. Und je nachdem, was man halt sucht, ob jetzt im Gemeinschaftsraum sitzen, schön flexibel sein oder ich bin Anwalt, brauche abschließbare Räume oder bin vielleicht auch eher von der Mentalität im hypersensiblen Bereich unterwegs und brauche mein eigenes Zimmer. Mhm. Da ist Großraumbüro ja auch keine gute Idee, ist ja auch eine menschliche Frage. Kann man dann halt wählen, wo es gerade, also sofern was frei ist, dort ein bisschen mit reinbewegen. Genau. Und das ist, und der zweite Standort, den entwickeln wir gerade um, was ich vorhin mal kurz angedeutet hatte, in Richtung Therapeuten, Psychologenstandort, weil das andere Bedürfnisse sind in den Gemeinschaftsräumen. Wollten wir das ein bisschen bündeln, weil wir mussten die immer wegschicken und irgendwie ist es schade, weil diese Menschen helfen Menschen so gut und machen so viel Mehrwert für die Gesellschaft und ich konnte ihnen nicht helfen mit meinen Meetingräumen, weil die einfach falsch eingerichtet sind für dieses Jobbild. Und deswegen versuchen wir das gerade jetzt so ein bisschen als neue Idee mit aufzubauen. Das läuft auch gerade ganz gut schon an. Ja, und das ist an Käthe Kollwitzhofer, also Thomas-Münzer-Platz, Fährgarten, so die Höhe. Dort sind so 200 Quadratmeter, wo es rein ums Menschen helfen, Menschen.
Das ist mega. Ja. Also das ist ein riesiger Bedarf auch tatsächlich da. Und wenn ich so dran denke, gerade bei den gesamten Psychotherapeuten etc., extrem ausgelastet ja auch. Ja. Das heißt also, ihr werdet ja dann mit dem Standort auch eine super Anlaufstelle, sage ich mal, für Leute, die dann
auch bei suchen. Die Anfragen da sind dieses Jahr ganz anders gewesen als jetzt im Bürobereich. Weil aber auch die Konzerne haben jetzt alle gespart, die haben Leute rausgeschmissen. Also auch im Angestelltenbereich merken wir jetzt auch zum Beispiel weniger Büroanfragen. Deswegen meinte ich vorhin, ob ich das dieses Jahr machen würde, ist so eine Sache, weniger Büroanfragen. Selbst die Angestellten, die da sind, verlieren oder wechseln ihren Job. Es ist gerade wirklich eine Umbruchsgefühl. Das ist natürlich auch nur unser Space, das kann ja in einem anderen Space völlig anders sein. Mhm. Aber für mich wäre das gerade mein Marktgefühl. Ich kann ja nicht jeden befragen gerade.
Ja. Deswegen, ne? Aber das ist wunderbar, super. Also Carsten, vielen, vielen Dank für die gesamten Ausführungen, für deine Tipps. Ich denke, das hilft uns richtig gut weiter, hilft den Gründern richtig gut weiter. An all die Zuhörer, die wir da draußen haben, ihr habt es gehört, also Kapazitäten habt ihr auf jeden Fall da. Es gibt die gratis oder zumindest die kostenfreie Variante erstmal zum Schnuppern, dass man mal rankommen kann zu euch. Also alle Dresdner Gründer oder die vielleicht mal in Dresden zu Gast sind, guckt euch mal das Quartier 22 an, kommt vorbei. Wahrscheinlich ganz einfach euch schreiben, dann über die Webseite und dann buchen, nehme ich mal an.
Da gibt's man kann schlichtweg mal auf die Webseite gehen, dann gibt es gleich oben einen Button Tagesgast zum Beispiel. Mhm. Kann man dann entweder sagen, in den Events, ich will mal zum offenen Arbeiten, so heißt das, in dem Eventbereich mit buchen oder beim Frühstück mit anmelden. Oder auch noch ein Tipp, es gibt ja auch immer so ich gehe mal Mutti zu Weihnachten besuchen in Dresden. Mhm. Haben wir auch immer wieder so Tagestickets, kann man natürlich genauso machen, wenn man mal in Dresden gerade ist oder Selbst ein Tagesbüro haben wir jetzt ganz neu. Das gibt es so, habe ich noch bei keinem groß gesehen.
Ja.
Also wo ich wirklich mein eigenes kleines Zimmerchen für einen Tag mal mieten kann und dann bin ich nächste Woche wieder weg. Kann aber trotzdem den ganzen Tag meine Akquise-Calls zum Beispiel machen. Das ist für Vertriebler sehr, sehr wichtig.
Perfekt, genial, super. Also ich würde sagen, wir werden auch alle Informationen nochmal in den Shownotes mit reinhauen zum Quartier. Und in dem Sinne, Carsten, bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, für die vielen wertvollen Tipps. Und ja, freue mich natürlich dann und hoffe und drück die Daumen, dass es weiter vorangeht bei euch. Danke dir.
Ja, danke euch. Tschüss.
Ciao.